Mein Vater war derjenige, der mir ein unglaubliches Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben hat, weil er mir immer gesagt hat, es ist alles möglich, geh raus und hol es dir. Und wenn du gegen die Wand fährst, dann stehst du wieder auf, solange du einen funktionierenden Kopf und gesunde Hände hast. So, und selbst so auch in Phasen, wo es mal mit der Produktion nicht so lief, ja, dann war ich dann doch mal wieder die Tochter, die gerne in das Büro meines Vaters ging und sagte, Papi, können wir mal kurz reden? Und dann hat er mich eigentlich mit ganz wenigen Sätzen wieder zurückgeholt und hat gesagt so, du kannst das, du schaffst das, geh raus und hol es dir, ja. Und das, wo er sagte, geh raus und hol es dir, hat er bei sich aber auch nie gemacht. Er war auch in den eigenen Fängen des Leistungssystems, war halt Manager und hat bis zum Schluss auch geleistet, geleistet, geleistet.
Und war das nicht seine Leidenschaft,
es seine Arbeit? Es war, ja, was Leidenschaft. Ne?
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen.
War kurz verwirrt. Und Cisa Trautmann. Und wir haben heute die wundervolle Stefanie Ortmann zu Gast. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich alles aufzählen soll, was du alles kannst und bist. Da kommen wir aber jetzt im Laufe der Stunde hin. Vielleicht einmal rückwärts. Ich sah deinen Post, war das vor Weihnachten?
Ja.
Dass du deine Filmfirma verkauft hast und ich begleite dich oder wir uns schon seit ein paar Jahren. Wir sind auch ungefähr einen Jahrgang, glaube ich, und genau bei dem Post wusste ich so, bam, Steffi laden wir unbedingt ein, weil du einen ganz, ganz spannenden Weg hinter dir hast und wahrscheinlich auch noch vor dir. Und deswegen herzlich willkommen. Du kommst mit einer sehr besonderen und sehr tiefen Geschichte, mit allem irgendwie.
Ja, herzlichen Dank, dass ihr mich empfangt. Ich finde es ganz spannend, heute hier zu sein. Und man selbst ist ja eigentlich nie so, dass man sich so als irgendwie was Besonderes sieht, so wie du das gerade irgendwie beschrieben hast, sondern das ist halt mein Leben und ich lebe das so für mich und fälle so intuitive und vor allem sehr impulsgesteuerte emotionale Entscheidungen und ja, und deswegen ist mein Weg vielleicht recht bunt gewesen, so in der Vergangenheit und auch das, was die Zukunft angeht.
Echt, sehr, sehr schön. Also du hast deine Filmfirma verkauft Ende letzten Jahres. Wie lange hattest du
nicht,
die?
Nicht ganz.
Ach so.
Also ich habe ehrlich gesagt meine Filmproduktion schon letztes Jahr zum Sommer verkauft. Mhm. Also in, nee, warte mal. Jetzt bin ich selbst ganz verwirrt, weil ich habe sie vor, ich habe sie zum Sommer 2019 verkauft.
Das habe ich gelesen, genau.
Habe dann noch ein Jahr als Geschäftsführerin in der Firma gearbeitet und bin dann final letztes Jahr zum Jahresende ausgestiegen. Also es ist so ungefähr meine zweite Woche, nee, Quatsch, wir sind schon im zweiten Monat im neuen Jahr, aber gefühlt dadurch, dass ich im Januar auch unterwegs war, ist es jetzt irgendwie so die Situation, dass ich so langsam in meinem neuen Leben ankomme, dass ich sage, oh, ich darf ausschlafen und muss überhaupt gar nicht über mein Telefon eigentlich nachdenken, ob da jetzt irgendwas ist, ob da eine Anfrage ist, ob ich jobmäßig irgendwas machen muss, sondern ich darf eigentlich für mich frei entscheiden, was mache ich denn heute?
Wie fühlt sich das an?
Ganz spannend. Oh, das fühlt sich fantastisch an. Das fühlt sich wirklich fantastisch an, weil wenn ich so die letzten Jahre zurückgehe und ich gehe eigentlich sehr, sehr weit zurück, das fängt irgendwie mit meiner Kindheit an,
ja,
wo
gerne.
Ich aus einem sehr leistungsorientierten Haushalt kam, wo es immer heißt, wenn du was leistest, dann bist du wer. Und
mit zwei Schwestern, glaube ich, ne?
Ich habe zwei Schwestern, genau. Und so wurde ich eigentlich auch erzogen, dass man immer irgendwie was tun muss und auch in der Schule gut sein muss, damit man in diesem Leben bestehen kann.
Und so. Haben das die beiden Schwestern genauso umgesetzt wie du?
Ja, sagen wir mal so. Ich war eher die kleine Krawalla bei uns und das Sandwich-Kind und die, wo meine Mutter sehr viel Spaß mit hatte, weil ich nicht so angepasst war. Und bei meinen Schwestern lief das irgendwie alles einfacher. So, dass der Fokus ziemlich auf meiner Person war. Und deswegen hat es zwischen meiner Mutter und mir eigentlich bis zum Auszug auch immer ganz gut geknallt. Mhm. Geh nach oben und lerne deine Lateinvokabeln. Und ich saß dann
kenn
oben.
Kenn ich gar nicht.
Ja, saß dann oben in meinem Zimmer und habe gewartet, bis ich mal wieder runtergehe, um den gleichen Spruch nochmal zu hören. Ah. Ja, das war so ein Kräftemessen, aber ich sag's mal so, strenge Kindheit, aber so nachdem ich dann ausgezogen bin, haben meine Mutter und ich uns dann auch wieder sehr gut angenähert und haben inzwischen ein sehr gutes Verhältnis. Nur damals sah ich das alles anders.
Das ist ja eine 20-jährige Pubertät.
Ja, sozusagen. Und natürlich in dem Moment, wo ich dann ausgezogen bin und so meinen Weg gegangen bin, habe ich dann auch immer mehr Freiheit gespürt. Aber so, ich musste mich auch erstmal so aus den Zwängen des Elternhauses erstmal selbst entlassen, wenn man das so sagen kann. Um dann aber festzustellen.
Oder aber ja auch nicht, weil du bist ja sehr tatkräftig immer gewesen.
Genau, oder eben auch nicht, sodass ich dann nämlich die nächsten 30 Jahre eigentlich auch nur am Vollpowern und am Leisten war. Mhm. Und und irgendwann wacht man mal auf und fragt sich, ist das dein Leben? Geht das weiter so? Und fällst du dann irgendwann um? Oder endest du wie dein Vater mit 67, der mit Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist? Und zu mir sagte, kurz bevor er starb, ich hätte gerne mehr Zeit gehabt. Und wenn man so 50 wird, so wie ich jetzt geworden bin, im Sommer, dann sagt man sich, okay, jetzt mal, also ohne irgendwie zu sagen, oh mein Gott, ich bin alt oder dies oder das. Das ist nie mein Thema gewesen. Mir war das ehrlich gesagt immer egal, wie alt ich war, solange ich Spaß hatte. Mhm. So, wenn man 20 war, 30 war, 40 wurde, 50.
Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Solange ich meine Partys feiern konnte, ja, war das irgendwie immer ein feiner Anlass, Geburtstag zu feiern. Aber mit 50 fängt man dann anfangen, auch mal drüber nachzudenken, zu sagen, okay, wie viel Zeit hast du denn eigentlich noch? So, und du sagst dir, okay, jetzt bist du 50, du guckst dir an, wie alt deine Mutter ist, wie alt dein Vater geworden ist und sagst dir, so viel Zeit, wenn man wieder Revue passieren lässt, dass man schon 30 Jahre Berufserfahrung gehabt hat und in einem Feld gearbeitet hat, dann hinterfragt man einfach mal Situationen und ist man an so einem Punkt in seinem Leben, wo man sagt, ich möchte genauso weitermachen, was ich easy gekonnt hätte. Also ich meine, das war ja gelernt und das war ein Muster und man wusste genau, wie man in diese Branche geht, wie man auftritt, was man machen muss.
Hast du den Job gerne gemacht?
Ich habe den Job viele, viele Jahre sehr, sehr gerne gemacht. Aber dann hat sich irgendwann auch so eine leichte Müdigkeit eingestellt, weil man einfach so gar nicht mal unbedingt durch den Job an sich selbst, sondern es sind ja immer die Menschen, die ein entweder motivieren, etwas zu tun oder einen vielleicht auch frustrieren lassen. Und ich habe in meinem Umfeld ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Ich habe ein traumhaftes Team gehabt. Ich habe das Glück gehabt, drei ganz tolle Partner gehabt zu haben, mit denen ich den Laden aufgebaut habe und gehalten habe. Und die Trennung von meinem ehemaligen Geschäftspartner war auch ganz, ganz schwierig, weil wir einfach emotional sehr verbunden waren und einfach eine verdammt gute Partnerschaft hatten. Und das loszulassen, ganz bewusst zu sagen, du lässt das jetzt los, gehst einen neuen Weg, aber du weißt, du musst diesen Weg gehen, weil es ist dein neuer Lebensweg. Und der hat ganz, ganz laut bei mir angeklopft. Mhm. Und
in welcher Form?
Wie soll ich das sagen? Der eine spricht über Bauchgefühl, ich rede nie über Bauchgefühl. Ich rede immer drüber, dass es eine Herzensentscheidung ist, die auf einmal ganz präsent ist und eine Stimme, die mit dir spricht und sagt, du willst doch was anderes. Wie sieht's denn mal aus? Und dann redet man dann im Bad mit sich so leise vor sich hin und sagt, jetzt lass mich doch, das geht doch schon irgendwie. Und ja, auch diesen Job, den kriegen wir hin und das musst du jetzt nochmal machen. Und dann irgendwann kommt immer wieder diese Stimme, die auf einmal immer lauter und lauter wird und sagt so, jetzt änder was. Und ich spreche ganz gern und offen von einem Seelenweg, dass ich über viele Jahre etwas gelernt habe, aber zu einem Punkt angekommen bin, wo ich genug gelernt habe und jetzt was anderes lernen möchte, weil das eine kenne ich. Und ich denke, ein Leben ist nicht nur dafür da, dass man von A bis Z immer nur das Gleiche tut, sondern auch gerne einfach mal hinter den Vorhang guckt und schaut, was ist denn da und was macht das mit mir, wenn ich jetzt mal diesen Weg gehe. Und dadurch, dass ich in meinem Leben schon immer sehr neugierig gewesen bin und impulsgesteuert gewesen bin, haben mich schon immer sehr viele unterschiedliche Dinge auf einmal angesprungen, wo ich gesagt habe, oh, das ist auch toll, das kann ich jetzt auch mal machen. Ob das jetzt mit meinen Kräften so einhergegangen ist, ist ein anderes Thema. Aber
wenn du das schon so ankündigst, wahrscheinlich nicht. Wenn du das schon so ankündigst, dann wahrscheinlich nicht.
Nein, das klingt so im Nebensatz. Ich habe gerne mir mal, weil ich ja das eine nicht loslassen konnte, habe ich mir dann immer gerne mal eine Doppelbelastung gesucht. Und Ja, und das ist dann manchmal ganz schwierig, das mit Alltag und Ehe und Freunden und Familie zu vereinbaren und seinem eigenen Schlaf, den man vielleicht auch braucht und vor allem auch vielleicht den Kräften. Ja, weil man ist nicht mehr 20, wo man überhaupt gar keinen Schlaf braucht, sondern man braucht verdammt viel Schlaf, um einfach auch das, was man sich so als Aufgaben gesucht hat, auch meistern zu können. Mhm.
Aber du würdest wahrscheinlich nichts missen wollen.
Überhaupt nichts. Mhm. Auch nicht meine Fehler. Weil daraus kann ich zum Beispiel, als ich damals neben der Filmproduktion mit meiner Nachbarin und meiner lieben Freundin Ulla ein Café direkt vor unserer Haustür noch parallel zur Filmproduktion eröffnet habe, weil ich dachte, ach, da setzen wir mal was Schickes hin und dann stellen wir da nette Leute ein und da schaffen wir dann so einen Laden, wo man irgendwie auch ab und zu seine Freunde empfängt und das wird dann ganz, ganz toll.
Und dazu, darf ich noch reingrätschen, ist, du backst spektakulär, du kochst spektakulär, das will ja auch irgendwo hin.
Ja, das will irgendwo hin, aber das kann man auch gerne privat machen. Das muss man nicht noch nebenbei, während man ins Flugzeug steigt, auf den nächsten Dreh noch die Tageskarte schreibt und von der Partnerin noch hört, ach übrigens, du musst noch eine Hochzeitstorte backen, wenn du dann direkt zurückkommst. Mhm. Und eine Taufe, das habe ich jetzt auch zugesagt. Mhm. Und wir haben das alles wunderbar gemacht und es war unglaublich erfolgreich, das Konzept, aber mit so einem körperlichen Burnout da rauszugehen, dass man heulend vor einer KitchenAid steht, während man parallel sich auf leise geschaltet hat und dann noch einen Conference Call macht, während irgendwie 4 Kuchen parallel im Ofen sind. Mhm. Das kann nicht lange gut gehen. Und deswegen das, was ich daraus gezogen habe, ja, es hat mir Spaß gemacht. Ja, es hat mir Spaß gemacht, die Gäste zu sehen, die reinkommen, sich etwas aussuchen in der Vitrine, ein Stück Kuchen oder was auch immer, was in der Küche gebrutzelt wird, sich hinsetzen, es essen, sagen, oh, das war total lecker und sogar gleich bezahlen. Also das in meinem Vergleich zur Filmproduktion ist manchmal ein anderer Weg gewesen. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht. Es hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht, Voyeur zu sein von dem, sag ich mal, was ich selbst geschaffen habe in einer Küche, ja. Und die Leute dann so, die mir das Feedback gegeben haben, die gesagt haben, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Mhm. So, das ist das, wo ich Freude hatte. Aber ich habe gelernt irgendwie, dass viele Leute, die gerade in der Gastrobranche so den Plan B sehen, für ich steige da mal aus, ich mache mein kleines Bistro, ich mache mein Café, ich mache meine Weinbar. Jeder, der mir von diesem Plan erzählt, dem werfe ich mich vor die Füße und sage, tu es nicht. Meine damalige Geschäftspartnerin Claudia hat sich auch vor meine Füße geworfen, halbwegs, und hat gesagt, tu es nicht. Ich habe es damals mit meinem Freund in München gemacht. Wir hatten ein Café und die Gastrobranche ist ein Flohzirkus und du hast nicht die Mitarbeiter wie in der Filmproduktion, die einfach nicht von heute auf morgen sich überlegen, ach, ich möchte doch nicht mehr in dem Laden arbeiten. Mhm. Und dann stehst du da und hast eigentlich ganz anders geplant und musst irgendwie jonglieren. Also es ist hart.
Du hast eben von Fehler gesprochen. War das, also rückblickend, würdest du sagen, es war ein Fehler oder würdest du sagen, das war eher etwas, was dich extrem bereichert hat auch?
Es war eine Erfahrung, die ich gerne vielleicht gemacht hätte zu einem Zeitpunkt, wo ich keine Filmproduktion gehabt hätte. Also jetzt kann man eins und eins zusammenzählen und sich fragen, war es ein Fehler? Zu dem Zeitpunkt ja. Ja, es war ein Fehler, weil ich einfach körperlich wirklich Federn gelassen habe. Und zwar im ersten Monat hing ich auf dem Sofa und konnte schon nicht mehr und habe in einem Monat irgendwie 10 Kilo verloren, weil ich nur noch gerannt bin. Gerannt meinem schlechten Gewissen gegenüber, dass ich irgendwie weder meiner Filmproduktion noch dem Laden gerecht wurde, noch meiner Partnerschaft. Man kann, wenn man ein bestimmtes Zeitfenster hat, auch nur gewisse Aufgaben schaffen in einem Tag. Und dadurch, dass wir irgendwie alles parallel in diesem ersten Monat machen mussten, weil wir Fehlentscheidungen bei den Mitarbeitern gemacht hatten und uns sofort von jemandem wieder trennen mussten. Und dann parallel in meiner Mittagspause ich in der Küche stand und gekocht habe, die Schürze habe fallen lassen, in die Filmproduktion gerannt bin, abends wieder kam, um den Service zu machen und nachts noch die Toiletten geschrubbt habe und den Laden. Und am nächsten Tag eigentlich wieder fit in der Produktion sein muss. Also es war ein bisschen absurd und es war learning by doing, aber es sind Erfahrungen, wo ich von profitiere, um zu sagen, tut es nicht.
Aber ist es das wirklich? Also, und können wir die Dinge nicht erst beurteilen, wenn wir es gemacht haben? Weil es gibt ja bestimmt genauso viele Café- und Restaurantbesitzer, die sagen, es ist goldrichtig.
Ja, ein aber Glück, die haben auch keine Produktion parallel. Ja,
weiß man immer nicht, was die so alle parallel haben. Ich kenne mich auch nicht so aus, aber es gibt so irrsinnig viele Wege.
Das habe ich. Ich meine, ich kenne natürlich auch inzwischen sehr viele Gastronome und die auch sagten, du musst ja völlig bekloppt gewesen sein. Ich meine, wir gehen doch schon auf Anschlag, ohne einen zweiten Job zu haben. So, und also diejenigen, die aktiv in dem Unternehmen arbeiten. Ne? Und da musst du natürlich auch überlegen, wenn es ein kleiner Laden ist, wie viel soll dann am Ende des Tages übrig bleiben, wenn du das alles brav versteuerst, so, und wenn man das alles so brav macht, dann bleibt am Ende des Tages eigentlich nichts übrig, außer dass die Gehälter der Mitarbeiter bezahlt werden. Und dann fragt man sich, und wo ist dein Bonus dabei, dass es dich glücklich macht, dass ein Gast ist.
Und direkt und glücklich bezahlt. Ist.
Und direkt
das bezahlt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört.
Genau, auch. Genau, ja.
Dieses schnelle...
Gab es dann irgendwann die, du hast eben von einem Moment an der KitchenAid erzählt, gab es so einen Wake-up-Call oder irgendwie eine...
Ja, meine Ehe war komplett angezählt zu dem Zeitpunkt, da ich einfach nur noch eine Maschine war. Ich hab einfach meinen Job in der Produktion gemacht. Ich habe gebacken wie eine Blöde, weil die Bäckerin, die bei uns war, auf einmal das Handtuch warf. Das heißt, das musste ich halt auch noch nebenbei machen. Und irgendwie dachte ich so, naja, das wird dann schon passen mit meinem Partner, der muss das jetzt mittragen. Aber der hat das in dem Moment auch nicht so gut mitgetragen. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns beide. Und auch darauf hätte ich gern verzichtet, auch wenn es sicherlich aus einer Krise in einer Beziehung entsteht auch immer wieder was Gutes. Und man hat vielleicht Themen, die man vorher nicht besprochen hat, dann spätestens in der Paartherapie auseinandergebröselt. Und ja, und dadurch, da mussten wir halt auch dann durch. Weil es bleibt einfach was auf der Strecke, wenn man einfach, man muss es ja irgendwie schaffen.
You can't have it all?
Ja, you can't handle it all. Ja.
Und wenn denn jetzt vorher jemand zu dir gesagt hätte oder hat vielleicht sogar, also Steffi, das würde ich jetzt nicht machen, du hast doch schon genug auf der Uhr, kannst jetzt nicht noch auch noch einen Kaffee aufmachen, hättest du das gehört oder hat es jemand gesagt?
Oh ja, mein Partner, mein Mann. Ach, mein Mann und auch der Mann meiner Partnerin damals. Die haben beide gesagt,
Film, ihr seid aus doch... Aus der Filmfirma.
Nein, unsere Ehepartner.
Ja, das ja, genau.
Die haben auf der einen Seite gesagt...
Ach, jeweils die Ehepartner.
Jeweils die Ehepartner haben gesagt, sag mal, ihr seid ja völlig bekloppt.
Weil deine Freundin genauso einen Vollzeitjob hatte.
Wir hatten beide, sie hat eine Eventagentur gehabt. Also wir waren beide ein bisschen gaga, aber auch eben beide aus dem Leistungsprinzip kommt, auch das schaffen wir. Ist doch überhaupt gar kein Problem.
Naja, oder dieses, was du am Anfang gesagt hast, viel leisten, ist quasi die ganz normale Messlatte.
Richtig.
Darunter gibt's gar nichts.
Ganz genau. So, ich habe irgendwann mal, jeder erwachsene Mensch in einem bestimmten Alter hat vielleicht auch mal eine Form von Therapie gemacht, um sich mal ein bisschen zu hinterfragen.
Wenig, hoffentlich. Auf jeden Fall keiner.
Hoffentlich. um mal vielleicht seine eigenen Muster zu durchbrechen. Mhm. Und ich weiß, ich saß mal einmal bei einem Therapeuten, der zu mir sagte, jetzt mal ganz ehrlich, Frau Ortmann, wenn Sie auf dem Sofa sitzen und einfach mal nichts machen, dann haben Sie ein schlechtes Gewissen, oder? Und ich fühlte mich so dermaßen erkannt und dachte nur, ja, so ist es.
Aber immerhin hast du es zugegeben, weil du könntest den auch erstmal ablehnen und sagen, es ist ein totaler Scheiß. Ich komme nicht mehr.
Genau das war leider mein Ding. Okay. Dieses so, was kann ich denn noch machen? Oh, ich habe ja noch eine Stunde Zeit. Ach ja, jetzt machst du nochmal die Ablage. Jetzt kannst du ja nochmal, warte mal, darüber kannst du nochmal nachdenken und das nochmal schnell machen. Schnell, schnell, schnell. Und bei dem hast du dich auch noch nicht gemeldet. Da rufst du jetzt mal an. Mhm. So, also dieses sich selbst Zeit gönnen, einfach mal nichts zu tun, zu sitzen, ein Buch zu lesen. Ein Buch zu lesen habe ich mir immer nur im Urlaub gegönnt.
Das ist ja auch schon was tun.
Ja, aber ich liebe ja Bücher lesen und ich liebe sie im Fluss zu lesen und einfach abends im Bett dann noch zum Buch zu greifen, wo ich einfach echt kaputt bin, wenn ich dann gesagt habe, so jetzt ist der Tag immer zu Ende. Zwei Zeilen und ich wäre eingeschlafen. Ja?
Aber also so das Thema komplett Rückzug und Stille und Schweigen und nichts tun, das also so ein Kloster für eine Woche, Frauenkloster Finkenwerder oder so, wäre nichts für dich.
Oh du, absolut. Jetzt. Absolut. Ich hatte damals nicht die Zeit dazu. Ganz ehrlich nicht, weil Weil wenn man auch nur bedingt Urlaub hat, und ich meine, ich habe in einer Produktion gearbeitet, wo man auch nicht ständig weg sein kann. Mhm. Ja, also auch gerade in dem Job ist so diese überall Erreichbarkeit und ständig ist das Handy an und ständig macht es Bing, 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 Bong und eine E-Mail kommt rein und dann musst du nochmal schnell darauf reagieren. So war es auch in meinem Urlaub. Ja, ich hab auf meiner Hochzeitsreise mal das Handy weggelegt. In der Zeit war ich nicht erreichbar.
Das ist wie lange her?
Ja, 2003. So, und wenn andere sagten, ja, das ist ja auch toll und du mit deiner Selbstständigkeit kannst dir ja auch so viel gönnen, wo ich sage, keiner weiß, mit was für einem Risiko man tagtäglich zu tun hat, wenn man so ein Unternehmen leitet.
Die Verantwortung auch, ne?
Die Verantwortung für die Mitarbeiter, die Verantwortung für die Crew, die Verantwortung, dass alles gut läuft und dass auch der nächste Job nicht in die Grütze geht, weil der letzte nicht gut gelaufen ist. Also diese Kontrolle auch loszulassen, ist ganz, ganz schwer, selbst wenn man einen Geschäftspartner hat. Mhm. Man will immer, auch wenn die Producer auf Jobs waren, will man gucken, dass alles läuft. Und demnach ist es dann sehr schwer, dann dieses Loslassen zu üben, dieses eigene Zeit finden, einfach mal aufs Sofa, einfach mal das Handy ausmachen. Das ist so leicht gesagt, wenn man angestellt ist, nach Hause geht und sagt so, und jetzt habe ich Freizeit. Die habe ich nie gehabt.
Und ist das was, was du aus deiner Herkunftsfamilie kennst, dass du irgendwie verantwortlich bist für den Laden, in Anführungszeichen?
Ehrlich gesagt, in dem Fall nicht. Da müsste man eigentlich an die Generation vorher denken, von meinem Opa, der Unternehmer war. Aber damals war ich eigentlich zu klein, um das so mitzubekommen. Natürlich ist man geprägt.
Ja, und unterbewusst laufen.
Im Unterbewusstsein, sicherlich, ganz sicher, ja. Aber es war eigentlich eher so, dass dieser eigene Leistungsdruck, den ich mir selbst gemacht habe, um erfolgreich zu sein. So.
Weil du dachtest, so ist es richtig.
So gehört sich das, ja. So macht man das.
So bin ich richtig auch. Ne?
So bin ich richtig in dieser Gesellschaft.
Ja. Und was in mir noch ein bisschen hängt, ist, dass hast du von deinem Vater erzählt, er hätte gerne mehr Zeit gehabt. Ja. Weißt du, wofür er gerne
Reisen.
Mehr Zeit gehabt
hat? Und das bin ja auch ich. Mhm. Also ich bin definitiv Tochter meines Vaters. So, und wir haben auch, also mein Vater war derjenige, der mir ein unglaubliches Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben hat, weil er mir immer gesagt hat, es ist alles möglich, geh raus und hol es dir. Und wenn du gegen die Wand fährst, dann stehst du wieder auf, solange du einen funktionierenden Kopf und gesunde Hände hast. So, und selbst so auch in Phasen, wo es mal mit der Produktion nicht so lief, ja, dann war ich dann doch mal wieder die Tochter, die gerne in das Büro meines Vaters ging und sagte, Papi, können wir mal kurz reden? Und dann hat er mich eigentlich mit ganz wenigen Sätzen wieder zurückgeholt und hat gesagt so, du kannst das, du schaffst das, geh raus und hol es dir. Ja? Und das, wo er sagte, geh raus und hol es dir, hat er bei sich aber auch nie gemacht. Er war auch in den eigenen Fängen des Leistungssystems, war halt Manager und hat bis zum Schluss auch geleistet, geleistet, geleistet.
Und war das nicht seine Leidenschaft?
Es seine Arbeit? War, ja, was Leidenschaft, ne? So. Und trotzdem bin ich froh, dass er rechtzeitig erkannt hat, dass Reisen ihn und das Leben meiner Mutter unglaublich bereichert. Und wir haben relativ früh auch als Familie zusammen angefangen zu reisen. Nichtsdestotrotz hätte er gerne in jeden Winkel dieser Welt geguckt und gesagt so, da war ich noch nicht oder was ist der weiteste Punkt, wo ich noch nicht war? Was ist der nördlichste, was ist der südlichste? Wo kann ich hin, was ich noch nicht gesehen habe? Und ich glaube, dieses Gen habe ich mitbekommen, also die Leidenschaft von meinen Eltern zu reisen, zu entdecken, andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen, auf einem, ja, in einem Land zu landen und erstmal zu gucken, wie riecht es hier? Wie fasst sich die Erde an? Wie ist die Luft? Mit was für einem Lächeln begegnen einem die Menschen? Wie freundlich sind sie oder wie distanziert sind sie? Und habe das eigentlich immer im Vergleich zu Deutschland gestellt und habe immer gesagt so, wow, ich würde das so gerne mitnehmen, dass diese liebevolle Begrüßung, die ich in anderen Ländern erfahren habe und was den Deutschen manchmal so fremd ist, so das Fremde anzunehmen und mit Herzen aufzunehmen. Und deswegen reise ich auch nach wie vor so gerne. Und mein Vater hat damals zu mir gesagt, bitte tu mir einen Gefallen und reise für mich weiter, weil ich werde es nicht mehr schaffen. Oh. Ja, und das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, dass ich einfach das nicht aufgeben werde, egal wie viele Tiere ich mir noch weiter anschaffen werde. Ich werde immer einen Weg finden, ja, dass diese Tiere versorgt sind, dass ich weiter meine Reisen fortsetzen kann und auch so fortsetzen kann, dass ich nicht nur für mich reise, sondern dass ich vielleicht auch etwas anderes in der Welt bewegen kann, während ich reise. Mhm. So sind wir jetzt zum Beispiel im Januar. Mein Mann und ich haben ein Wüstentraining auf einer Offroad-Reise in der Sahara gemacht. Ich weiß, der eine würde den Zeigefinger heben und sagen, du, zu Corona-Zeit kannst du doch jetzt nicht wegfahren. Mhm. Wo ich sage, na ja, die Bundesregierung empfiehlt, nicht zu reisen. Mhm. Ich habe das interpretiert als, ja, wir bleiben von den anderen Menschen weg. Wir setzen uns in unser Auto. Wir fahren
in die Sahara. Wir halten uns an die Regeln.
Gut, wir mussten noch mit der Fähre in Genua bis nach Tunis übersetzen. Aber wir haben, ich weiß nicht, uns durch, weiß ich nicht, wie viele Tests gequält. 4 von diesen Corona-Covid-19-Schnelltests und so, dass wir auch keinen gefährdet haben. Also wir können uns nicht zum Vorwurf machen lassen, ihr seid gereist, ihr habt andere Leute gefährdet. Nein, haben wir nicht.
Ja.
Wir sind ins Auto gestiegen, wir sind von den Leuten ferngeblieben, wir waren nachher in einer Gruppe in der Sahara unterwegs und wir haben auch parallel etwas Gutes getan. Wir haben nicht nur dieses Wüstentraining absolviert, weil mein Mann ist auch im Gesundheitswesen tätig und er sagt sich auch, ich liebe es, Offroad-Reisen zu machen, aber ich liebe es auch, mit dem Auto von A nach B zu kommen. Und vielleicht gibt es ja auch einen Grund, wo man mit dem Auto mal von A nach B muss, um anderen Menschen zu helfen. Und deswegen macht man zum Beispiel auch ein Wüstentraining mit so einem Fahrzeug, dass man, keine Ahnung, ob es irgendwann mal, ich habe jetzt auch viel Zeit, ob man Ärzten ohne Grenzen irgendwo hilft oder dem Roten Kreuz oder weiß der Himmel was. Auf jeden Fall haben wir aus den Gründen auch diese Reise gemacht, damit man nicht nur Spaß hat, was wir definitiv in der Wüste hatten, einfach von allem weg zu sein, von allen Themen und mit dieser Reisegruppe unterwegs zu sein, zu einem Haushalt zusammenzuwachsen und sich ganz normal bewegen durfte. Ja, man durfte sich umarmen, man durfte sich freuen. Wir waren von oben bis unten durchgetestet und der Organisator der Reise hat immer darauf aufgepasst, dass wir nicht mit anderen Menschen außerhalb der Crew Berührung hatten. Mhm. Ja, und das war ganz toll, ohne diese blöde Maske irgendwo,
ein menschliches Leben.
Ja, genau, zusammen zu sein und sich distanziert verhalten zu müssen. So. Ja. Was wir natürlich alle brav tun. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel, um eben auch wieder zurückzukommen zu meinem Anfang, wir haben auch etwas Gutes getan, und haben ein Krankenhaus in Duz in Tunesien mit allen möglichen Hilfsgütern beliefert. Das heißt, jeder von den Teilnehmern hatte Kisten und Kasten dabei mit Hilfsgütern. Wir haben Schnelltests abgeliefert. Mein Mann hat aus seiner Praxis viele Dinge gespendet, die in diesem Krankenhaus einfach lebensnotwendig sind. Oder einfach ganz, ganz wichtig sind und die an diese Güter gar nicht so rankommen wie in unserem Gesundheitswesen. Und das fühlt sich dann auch wieder gut an, wenn man sieht, wie dankbar diese Menschen sind, dass jemand sagt, hey, wir tun euch was Gutes, wir bringen euch etwas. Und ich finde, in dem Moment geben zu können, das macht unheimlich viel Spaß.
Ich finde es ganz sehr schön und mutig, vor allem mutig, dass du das so für dich benennst und so klar benennst. Weil die Unsicherheit ja an so vielen Stellen so groß ist und viele so in so eine Starre verfallen. Die kann man bei dir jetzt definitiv nicht rausfühlen.
Ja, also ich sag mal so, ich bin nicht unbedingt mit dem Angstgehen auf die Welt gekommen. Also Angst gab es bei mir nicht. Natürlich irgendwo auch, und das habe ich ja vorhin eben auch schon gesagt, dass man manchmal unruhig wurde, wenn es mal nicht so lief in der Firma und ich dann zu meinem Vater gegangen bin, um irgendwie wieder mir mein Rückgrat zurückzuholen, ja, und irgendwie Kraft zu suchen. Aber grundsätzlich kenne ich das Thema Angst nicht, weil jedem Menschen, dem ich begegne, der kriegt von mir erstmal 100% Vertrauen. So. Er kann sich überlegen, ob es bei 100% bleibt oder ob dieses Vertrauen, das ich gegeben habe, irgendwie vielleicht ein Stück zurückweicht, weil etwas passiert, was ich nicht erwartet hätte. So, aber grundsätzlich kriegt jeder von mir 100% Vertrauen, egal wem ich begegne. Und deswegen gehe ich auch nicht in ein Land und habe Angst, überfallen zu werden. Und ach Gott, da könnte doch was passieren. Und was könnten da für böse Tiere sein? Und du könntest doch angegriffen werden. Nein. Ich sage immer so, Sprache ins Universum oder Macht der Gedanken, mir passiert nichts. So, und wenn mir etwas passiert, dann muss ich das halt ausbaden. So einfach ist das. Und ja, und so lebe ich und so hat mein Leben eigentlich auch in der Vergangenheit verdammt gut funktioniert. Eben nicht Angst haben und auf Leute zugehen und versuchen, sie zu motivieren, ähnlich zu denken.
Und offen zu bleiben.
Offen zu bleiben, das, absolut.
Ja, sehr.
Neugierig zu bleiben. Was hat die Welt zu bieten? Ja, und das kann ich nicht, wenn ich einfach nur zu Hause sitze. Ich muss raus. Und ich muss die Welt und die Menschen kennenlernen und anfassen und umarmen.
Ja, das mit dem Umarmen ist ein bisschen schwierig, haben wir jetzt am Anfang auch schon gesagt. Wir hätten uns gerne umarmt, aber haben uns irgendwie nicht getraut.
Ja, wir haben das anständig gemacht, so wie es von uns erwartet wird.
Ja, Wahnsinn. Aber es ist ja, hast du sehr schön gesagt, eine Empfehlung.
Richtig.
Und ich meine, es wird ja auch uns empfohlen, nicht zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken. Machen trotzdem alle. Ja. Also nicht alle, aber...
Also nichts geht über einen guten Gin Tonic. Ja.
Sehr schön. Dein Körper hat aber irgendwie mit dir gesprochen. Schon immer?
Nein.
Oder hat er irgendwann wirklich mal, dann
holt,
alle...
Holt mich mal ab, das war in eurem Vorgespräch, kam das hoch? Oder wie
oder nee, das kann ich jetzt nur sagen, weil ich dich schon länger kenne.
Ja.
Gab es dann, wie bei jedem, würde ich sagen, immer mal wieder so ein Thema, wo der Körper sagt, hier Mädchen.
Richtig.
Stopp. Oder biege ich ab, guck irgendwo hin. Oder?
Das kann ich auch genauso benennen, wie es ist. Ich habe in meinem Leben 3 Burnouts gehabt. Der eine war psychische Natur. Als mein Vater gestorben ist, das hat mich unglaublich zurückgeworfen. Das war...
Was heißt zurückgeworfen?
Zurückgeworfen, was meine Stärke anging. Weil ich immer kraftvoll war und hatte immer ein unglaubliches, gesundes Selbstvertrauen. Und in dem Moment, wo mein Vater starb, hatte ich das Gefühl... Ich kann das gar nicht mehr. Ich kann nicht in die Firma gehen und das jetzt machen. Das war dieses, auf einmal hatte ich das, was viele zu mir immer gesagt haben, wo nimmst du diese Kraft her? Und diese Kraft war auf einmal weg.
Okay.
Und ich fühlte mich schwach und ich fühlte mich klein und ich fühlte mich verlassen.
Zum ersten Mal
in deinem Leben? Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich unsicher. Und das kannte ich von mir nicht. Ich war immer in meinem Leben eigentlich klar, von klein an. Meine Mutter sagte schon, als du ein Jahr warst und du konntest gerade gehen, stand ich mit dir an der Straße und sagte, komm, gib mir mal die Hand. Nein, alleine, alleine. Alleine war für mich immer ganz wichtig. Ich kann alles alleine schaffen. Ich brauche niemanden und kriege das alles alleine hin. So, das ist ja immer ganz schön, wenn man sich so Dinge einredet. Aber in Wahrheit ist es dann doch so, dass man ab und zu doch mal andere Menschen braucht. Und deswegen hat man ja auch unterschiedliche Freunde und unterschiedliche Familienmitglieder, an die man sich in unterschiedlichen Lebenssituationen wendet und die einem dann wieder einfach helfen, auch aufzustehen, wenn es mal nicht so läuft. Und in dem Moment, wo mein Vater gestorben war und ich auch mich um viel Organisatorisches bei meiner Mutter kümmern musste und trotzdem eben auch als sag ich mal, Geschäftsführerin meiner Filmproduktion funktionieren musste. Und das waren einfach viele, viele Dinge und Doppelbelastungen, der ich nicht Herr werden konnte. Und ich kam mit meinen Emotionen auf einmal nicht mehr klar. Also früher habe ich immer das Gefühl gehabt, so, jetzt reiß dich mal zusammen, das schaffst du jetzt. Und auf einmal war dieser unglaubliche Schmerz da, der mich vielleicht sehr weich hat werden lassen. So weich, dass ich ja wie Knetgummi war, aber nicht mehr stark war. Ich war so ein weiches Knetgummimännchen, das einfach umfiel. Und das kannte ich auch überhaupt nicht von mir. Und als ich dann irgendwann mit meinem Hund im Park war und habe ein Telefonat mit meiner Mutter gemacht und meine Mutter fragte einfach nur, wie geht es dir? Und auf diese eine Frage bin ich in Tränen ausgebrochen und konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Und da sagte sie nur, du musst dir Hilfe holen.
Oh, wow.
Und das habe ich dann auch erkannt und bin dann in eine Burnout-Klinik gegangen, wo ich wirklich nur so ein ganz altes Handy von meinem Mann dabei hatte, damit ich mit meinem Mann immerhin ab und zu mal kommunizieren konnte, aber ansonsten keine E-Mails bekommen habe, sondern mich einfach mal um mich kümmern konnte, mich wieder aufzubauen. Und das hat verdammt gut geklappt und da habe ich natürlich auch das ein oder andere Thema mit mir ausgemacht, dass ich auch mal, wie eine Freundin zu mir sagte, du musst auch mal ein bisschen lieber zu dir sein. Mhm. Und das habe ich dann da auch gelernt so ein bisschen, dass ich auch mal Auszeiten brauche. Und habe mich dann selbst wieder aufgebaut so ein bisschen.
Naja, du bist da ja auch wahrscheinlich warm gebettet worden. Sehr warm. Du warst ja nicht alleine. So eine Klinik ist ja dafür da, eben wirklich alte Wunden auch zu heilen.
Richtig.
Das heißt, hatte das was Nestartiges oder was, wo du wirklich loslassen und empfangen konntest?
Ja, geht ja auch ums Empfangen. Ich konnte einfach mal 2 Wochen nicht sprechen, außer mit den Therapeuten. Mit meinem ganzen Umfeld habe ich so gut wie nicht gesprochen. Und das tat mir mal gut. Deswegen so viel zum Thema Schweigekloster. Wäre kein Problem. Mhm. Auch wenn ich vielleicht viel Energie und Kraft und nicht so wirke, als könnte ich mal ganz für mich in Ruhe sein. Aber das habe ich inzwischen, dadurch ja, dass ich aus der Stadt weggezogen bin und jetzt auf dem Land lebe, ich liebe es, die Ruhe. Mhm. Einfach nicht reden. Mhm. Nur mit meinen Tieren vielleicht. Aber einfach so bei mir zu sein und manchmal auch nicht kommunizieren zu müssen. Dann mache ich auch einfach das Handy aus. Mhm. Aber das war nur der erste Burnout. 2 körperliche folgten dann eben nochmal hinterher. Und
wo ist der Unterschied? Holt mich einmal ab, ich kenne mich
nicht. Naja, ein psychischer Burnout ist, man sitzt auf dem Sofa und heult. Mhm. Und beim körperlichen Burnout ist es so, der Körper kann nicht mehr. Und zwar schlug sich das bei mir so da, oder es zeigte sich in dem Fall, dass ich, nachdem ich mein Kaffee verkauft hatte, ließ so richtig so diese Erleichterung los und ich bin dann auch in zu einer Kur mit einer Freundin gefahren, um mal wieder ein bisschen was für mich zu tun. Und während ich auf dieser Kur war und sagte, so, jetzt lässt du mal so richtig los, habe ich 7 Infekte gleichzeitig bekommen und das konnte man nicht so richtig im Blutbild nachvollziehen. Also die sahen, warte mal,
oder was,
eigentlich müsste man das sehen, von der Blasenentzündung über Halsschmerzen, über Fieber, über man diagnostizierte mir eine Gürtelrose. Also da waren unglaublich viele Themen auf einmal auf dem Tisch. Aber das die ganze Blutwerte,
der Psychosomatik.
Aber die Blutwerte zeigten es eben nicht. Und da hatte ich eine ganz tolle Therapeutin, das war eine Immunologin da vor Ort, die sagte, sie müssen in Hamburg sich eine Immunologin suchen, um dem Thema auf den Grund zu gehen.
Okay.
So, das heißt, mein Verstand sagte, wieso ist alles gut, was soll denn das hier? Und mein Körper sagte, nö, du hast es überreizt, du hast es übertrieben.
Und wenn der Körper dir. Wo bist du danach gefolgt, Kopf oder Körper?
Wie gesagt, das geht beides ineinander über, weil auf der einen Seite muss man erstmal verstehen, was das Problem ist, dass man das übertrieben hat. Und auf der anderen Seite muss man das einfach körperlich ergründen, was ist jetzt erstmal Thema? Warum kannst du in den Blutwerten nicht sehen, was da los ist? Ja, aber meine Immunologin beschrieb mir das so schön. Wenn du die ganze Zeit vom Säbelzahntiger wegrennst und der biegt irgendwann ab und du bleibst stehen und denkst so, oh, jetzt erhole ich mich, dann fallen viele Leute tot um. Einfach so, weil der Körper sagt, ich war ja im Angstmodus, im Stressmodus und dann denkst du, der Stress hört auf, aber das funktioniert mit dem ganzen Cortisol und ein Arzt könnte das jetzt besser erklären oder die Immunologin, aber das hat eben halt was mit diesem Dauerstress zu tun, den man sich körperlich angetan hat, wo dann der Körper sagt, wenn du mir keine Ruhe gibst, dann nehme ich dir halt jetzt deine Gesundheit weg.
Ist auch nicht das tatsächlich so, also jetzt korrigiert mich, wenn das irgendwie falsch ist, aber viele, die, ich sag mal so, ihr Leben lang gearbeitet haben und dann in Rente gehen, da spricht man ja auch oft davon, dass da so eine Wand kommt, in Anführungszeichen, wo der Stress so akut nachlässt, dass dann erstmal, ich sag mal, Herzinfarkt, Schlaganfall.
Richtig, und so ähnlich war das ja auch das Thema, ne? Also ich ging aus dem Stressmodus mit dem Kaffee raus, hatte dann in Anführungszeichen nur noch die Filmproduktion wieder. Aber so dieser Dauerstress, dieses eigentlich wie so ein Überlebenskampf, ne? Ja, ich muss noch das schaffen, ich muss doch hier, ich muss doch da und renn. Das hörte halt auf, um wieder zu einem normalen Job zurückzukommen. Mhm.
Aber so ähnlich ist das wie in Rente gehen. Zumindest auf meiner Basis.
Ist gut, dass du den Satz noch dazu gefügt hast. Und das kam dann aber zweimal in Folge?
Das kam zweimal in Folge. Das erste Mal war tatsächlich in dem allerersten Monat, wo ich das Café übernommen hatte. Da saß ich am Ende des Monats auf dem Sofa und konnte einfach körperlich nicht mehr. Ne, weil ich das auch überreizt hatte. Da habe ich mir nicht besonders viel Zeit zur Regeneration gegeben, aber einfach mal so 2 Wochen auf dem Sofa sitzen, ein bisschen einfach körperlich fertig sein und das wieder so langsam aufbauen, hat dann auch schon geholfen. Mhm. Aber es ist einfach so, dass der Körper wirklich so Hallo hier geschrien hat. Mhm. Kann nicht mehr. Ne? So, und das war dann so ein bisschen Gemisch aus da stehen, heulen, der Körper hat mal kurz 10 Kilo abgenommen, weil ich nicht mehr geschlafen, nicht mehr gegessen habe, nicht mehr getrunken habe. Das war für mich, der ein wirklicher Genussmensch ist, der es liebt zu essen, der auch in Stresszeiten isst und so. Ja, also das war für mich einfach ein kompletter Ausnahmezustand. Dieser eine Monat, wo die Hauptservicekraft in diesem Café am nächsten Tag von uns gekündigt wurde, weil das überhaupt nicht ging. Und wir dann eben selbst sofort einspringen mussten. Von einem Moment zum anderen, wo wir noch nie einen Laden geleitet haben, der Kaffee heißt. Auch wenn wir mal sagen, ja, wir können das alles schon, wir machen das schon. Aber das, wenn man etwas zum allerersten Mal macht, dann ist es, dauert es länger. So, um auch die ganzen Prozesse und so zu bewerkstelligen zu können.
Und jetzt heute ist nochmal wieder alles ganz anders, weil du wohnst gar nicht mehr in der Stadt.
Das ist richtig.
Und die ganzen Einflüsse und die ganze Schnelligkeit von der Stadt und was dich alles so gefüttert hat, ist ja vielleicht nicht Schnee von gestern, aber da hast du ja eine ziemliche Transformation hingelegt.
Ja, das ist auch so, weil ich meine, ich habe mein Leben bisher gelebt, als hätte ich so 2 brennende Zündkerzen in jeder Hand und die Rakete geht jeden Moment los. Und ich habe einfach gemerkt, dass eben auch wieder diese Stimme im Kopf war, die sagte, du brauchst Ruhe, du brauchst Entspannung, du musst mal weniger tun.
So. Aber das klingt so ein bisschen lehrermäßig, das will man dann auch nicht, oder?
Nee, deswegen habe ich mich ja auch lange gegen gewehrt. Aber wir haben, ja, mein Mann und ich hatten ein Haus auf dem Land gefunden, wo ich im Kopf immer schon hatte, da könnte man später auch mal wohnen vielleicht, so richtig wohnen. Dass man vielleicht aus der Stadt rauskäme, was eben nur 1:15 mit dem schnellen Auto erreichbar ist. So.
Von Hamburg?
Von Hamburg aus, genau. Und,
okay, also wir sind richtig raus. Ich dachte eher so vor Ort von Hamburg.
Wir sind richtig auf Eiderstedt, Nordfriesland gelandet. So. Und was natürlich von uns, von Hamburg-Ottensen, direkte Anbindung an die Othmarschen Autobahn eben ein schneller Weg war. So konnte ich eben schnell dann immer vom Stadt zum Land wechseln. Und da war dann eben auch der Prozess da, dass ich zuerst dann irgendwann überlegte, ja, also so 5 Tage Woche brauchst du vielleicht ja gar nicht mehr. Vielleicht 4 Tage und bist dann einen Tag länger auf dem Land als in der Stadt. Und dann habe ich dann mit meinem Geschäftspartner darüber gesprochen, dass man ja doch sehr viel per E-Mail und Telefon in meinem Job regeln kann.
Ach so.
Und irgendwann zum Ende des Tages war es dann so, dass ich nur noch einmal die Woche in der Firma war und den Rest halt alles online und vom Telefon aus gemacht habe. Ne? Und natürlich, wenn Meetings waren, bin ich in die Stadt gekommen oder wenn ich irgendwo hinfliegen musste, bin ich rausgeflogen, aber als dann irgendwie dann dieser Lockdown war, wo es hieß, also ganz zu Anfang der Corona-Zeit, wo jetzt bitte auch die Zweitwohnbesitzer Haus und Grund verlassen müssen, da bin ich so wütend geworden, dass ich gesagt habe, das geht überhaupt nicht, weil das ist hier mein Leben. Mhm. Hier ist mein Leben, auf dem Land und nicht in der Stadt. Ich kann mich da nicht wegsperren. Und Gott sei Dank habe ich halt auch alte Schafe und die haben mir dann damals die Sonderregelung verschafft, dass ich auf dem Land bleiben durfte, um diese Tiere zu versorgen und nicht in die Stadt musste. Und ja, und dann war der Prozess natürlich da, dass ich gesagt habe, okay, das wird mir kein zweites Mal passieren. Ich werde jetzt hier ganz herziehen und ja, das habe ich dann auch umgesetzt.
Also aus deinem ersten Wohnsitz?
Da ist jetzt mein erster Wohnsitz, auf Eiderstedt, genau. Mhm. und liebe das sehr, ne? In der Natur zu sein, das tut mir gut und nicht in der Stadt, in der Hektik sein zu müssen.
Das heißt, wie stelle ich mir das vor, du bist da jetzt mit Eimer, Gummistiefeln und fütterst deine Schafe?
Unter anderem, genau. Und renn auch in Gummistiefeln zu meinem Fahrrad, glitsch manchmal aus, oh, naja, aufstehen, matschige Hose, egal. Und ja, und kümmere mich um meine Hühner, ganz richtig, ja. Ja, ich habe mir dann auch Hühner angeschafft in der Corona-Zeit und finde das ganz wunderbar irgendwie. Das Tiere machen mich einfach wahnsinnig glücklich, ne? So.
Einen Hund habt ihr auch?
Einen Hund haben wir auch, genau. Hund schon immer gehabt und dieser Hund, der holt dann auch immer wieder aus dem Alltag raus, dass er sagt, so und jetzt rennen wir noch mal eine Runde. Mhm. Und dann muss man auch Haus und Hof verlassen und sich auf entweder aufs Fahrrad steigen oder an den Strand fahren und das tut Seele und Körpergeist sehr, sehr gut.
Und du hast aber da auch Pläne.
Ich habe sehr viele Pläne, ja. Also es war so, um vielleicht mal wieder zurückzukommen, irgendwie, was das Filmproduktionsgeschäft damals anging. Ich hatte in dem letzten Jahr, wo ich noch als Geschäftsführerin tätig war, für einen meiner Lieblingskunden, hatte ich ein ganz tolles Sozialprojekt, wo ich nach Indien gefahren bin, um einen Dokumentarfilm zu drehen über Müllwirtschaft. Und das haben wir in den Slums von Indien gemacht. Und letztendlich wurde da was bei mir auch getriggert, das, was so diese Sinnfrage ergeben hat, ja klar, wir waren immer gut drin, irgendwie tolle Produkte zu bewerben und das alles hübsch aussehen zu lassen, aber dieses Sozialprojekt hat mich irgendwie so in so einen ganz anderen State of Mind gebracht, dass ich gesagt habe, so, warte mal, hier ist der Sinn, du hast etwas gelernt, womit du etwas bewegen kannst. Und wir haben halt Porträts über Müllsammlerinnen in den Slums gemacht und haben diese Menschen direkt in ihrem Umfeld interviewt. Und während dieser Interviews habe ich mich auch so durch den Slum treiben lassen, während mein Regisseur und Kamerafrau und Producer irgendwie am Machen waren. Wollte ich ein bisschen was sehen. Also so viel zum Thema Angst. Es gab immer einen von der Organisation, der sagte so, nein, 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 nicht alleine los. Und ich so, mir passiert nichts, ist alles gut. Ja, so. Und dann bin ich halt mit der Kamera losgezogen und bin dann durch den Slum gegangen. Und da war ein kleines Mädchen, das mich sehr berührt hat. Die folgte mir und ich hatte einen ganz tollen Blick, ein unglaublich hübsches Kind, die mich anlachte und mir eigentlich so mit Handzeichen zu verstehen gab, wo sie wohnt, hat mir das gezeigt, hat mir ihre Familie gezeigt. Und ja, und dieses Mädchen war für mich dann auch Motor, als ich dann von diesen ganzen schlimmen Geschichten, die auch in Slums passieren, die mich motiviert hat, zu sagen, ich muss diesem Mädchen ein Versprechen geben, dass ich hier nicht wegfahre mit dem Wissen, dass junge Frauen und junge Mädchen hier vergewaltigt werden, sobald sie in die Pubertät kommen, sondern dass ich mit diesem Wissen etwas anstellen muss. Ich kann jetzt nicht in meinen Crewbus steigen und sagen, so, das hätten wir, auch hübsch dieser hier. Film wird schön aussehen, sondern ich gab eigentlich dem Mädchen ein Versprechen zu sagen, ich weiß, dass ich dich hier nicht retten kann, weil ich kann dich nicht jetzt in den Crewbus stecken und dich mit nach Deutschland nehmen, nur um dich zu schützen, was dir vielleicht in einem Jahr widerfahren wird. Und ich war ziemlich verzweifelt darüber, weil ich bin halt auch mit diesem Gefühl groß geworden, ich kann alles machen und es gibt für alles eine Lösung. Aber da stieß ich so an meine Grenzen, weil ich merkte, ich habe hier keine Lösung für. Ich kann das System nicht ändern. Ich kann beobachten, was hier passiert, aber ich kann hier nichts tun, dass dieses Mädchen unbeschadet aus diesem Umfeld rauskommt.
Also ohne Macht.
Man kann ja nicht einfach zu den Eltern gehen und sagen, entschuldigen Sie bitte, Ihr Kind rette ich jetzt, das nehme ich jetzt mit, das adoptiere ich, dem geht's total toll in Deutschland, das kriegen wir alles hin. Auch dann wäre es nur eins von vielen Mädchen gewesen. Denn das war das Schlimme. Ich hatte irgendwie beobachtet, wie, sag ich mal, so ein 14-jähriges Mädchen wie mit so einem Zombie-Blick immer an mir vorbeiging. Und ich fragte dann so ein bisschen rum, habe dann ein paar unangenehme Fragen gestellt, so auch in meinem indischen Crew-Team und habe gefragt, was ist mit dem Mädchen los? Und dann kamen eben halt die ganzen Geschichten, dass die Mädchen eben entweder ja, bis 14 dann schon zwangsverheiratet werden oder eben vergewaltigt werden. Und dass das ein ganz normaler Usus ist und dass auch keiner hinterfragt. Das passiert dann in dem Moment, wo die jungen Frauen oder eben auch die älteren Frauen zur Toilette gehen. Es gab in diesem einen Slum 90 Slum-Bewohner gab es eine Toilette. Die Herren gingen morgens, die Damen abends und sobald es dunkel wurde, lauerte da schon die Gefahr. Und mit diesem Wissen, es hat mich so krank gemacht, dass ich irgendwie abends an der Hotelbar war und das war eben auch so dieser Kontrast. Mhm. Man war tagsüber im Slum, man ging über die Müllhalde, wo diese Wellblechhütten standen. Man war staubig, man war schwitzig, man hatte das Gefühl, man stank nach Chemikalien. Und dann fuhr man mit dem Bus zurück zum Hotel, wo dann auf einmal jemand uns mit einem Jasmin, mit einem feuchten Jasmin-getränkten Tuch begrüßte und sagte: Ah, wie schön, dass Sie da sind und möchten Sie ein kleines, kühles Getränk? Und ich dachte irgendwie, halt die Fresse. Das ist gerade nicht richtig alles. Das ist alles, was du gerade lernst, nicht richtig. Und was macht das mit dir? Was musst du mit dieser, wie gehst du jetzt damit um? Weil ich kann nicht nach Hause fahren und nichts tun. Und dann saß ich an der Hotelbar und habe mit meiner indischen Crew gesprochen und meine indische Mitarbeiterin, die mit einem Engländer liiert ist, die beiden haben ein Projekt, das sie schon ziemlich lange auf dem Tisch haben, wo sie gesagt haben, das wollen wir irgendwann mal verfilmen. Und zwar geht es da um indische Mädchen, die in Zentralindien leben, die blind sind und die gesagt haben, kein Missbrauch mehr. Wir möchten uns verteidigen, wir möchten uns nicht mehr in den Häusern unserer Eltern verstecken. Weil wenn ein blindes Mädchen mit einem blinden Stock auf die Straße geht, dann ist sie Opfer. Leider Gottes ist das so. Und,
aber man muss ja auch als Mädchen da nicht blind sein. Die anderen werden ja genauso.
Richtig, nicht alle, aber auch meine indische Mitarbeiterin sagte mir, auch sie ist als Mädchen belästigt worden. Sie sagte, man damit wirst du groß. Du gehst auf die Straße und wirst irgendwie angelangt oder dir passiert halt Schlimmeres. Und in dem Moment erzählte sie mir von dem Projekt, dass es diese blinden Mädchen in Zentralindien geht, die eben halt aus ihrer Opferrolle raustreten, um Judo zu lernen. So, und das, ich fand diese Geschichte ganz, ganz toll und ich hatte das Gefühl, das ist die Fortsetzung von dem, wo ich so reingeschlittert bin, dass ich eben eine Möglichkeit habe, mein Versprechen an das Mädchen irgendetwas zu tun, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, dass das vielleicht so mein Ventil ist, sag ich mal, das, was ich gelernt habe, als Filmproduzentin Filme zu drehen und auch im kleinen Rahmen Filme zu drehen, dass ich gesagt habe, okay, ich produziere jetzt diesen Film, no matter what, wir machen das. Und habe ihnen im Prinzip über einen schönen Gin Tonic den Zuschlag gegeben, ich werde Gelder sammeln und wenn das nicht reicht, werde ich aus meinem eigenen Portemonnaie es möglich machen, dass dieser Film entsteht. Und zwar nicht nur für diese blinden Mädchen, dass auch blinde Mädchen Judo lernen können, sondern dass diese blinden Mädchen Role Models für das schwache Geschlecht sind, zu sagen, du musst dir nichts gefallen lassen, du kannst dich verteidigen in deinem Leben. Du kannst es lernen, dich selbst zu verteidigen, indem du Judo lernst oder eine andere Verteidigungstechnik und sagst, hier, ich bin wer, du tust mir nichts, du tust mir das nicht an. Und wenn das entweder das Mädchen, und das ist eben halt nicht nur, geht es nicht nur um das Mädchen, das in der schwachen Situation ist, sondern es geht auch um Brüder, Schwestern, Eltern, die vielleicht diesen Film sehen und sagen, wow, vielleicht sollte meine Tochter auch Selbstverteidigung lernen, damit ihr niemals etwas Schlimmes passiert, ob sie nun blind ist oder nicht. Also, und das fand ich eigentlich ganz schön, wenn dieser Film jetzt realisiert wird und dann kam Corona und eigentlich sollten wir jetzt nach Indien fliegen und den Film produzieren. Die Mädchen, die das natürlich wissen, dass wir kommen und diesen Film drehen, die sind schon ganz aufgeregt und ganz stolz, dass da jemand kommt und ihre Geschichte erzählt, weil es gibt ja wirklich einige Mädchen, die inzwischen wirklich so blind sie sind, den schwarzen Gürtel erreicht haben und auch zu den Paralympics eingeladen wurden. Ja, so. Und da gibt es natürlich auch wieder das nächste Problem, wo man sagt so, okay, wer finanziert das, wer schickt sie dahin, wer macht das, wer tut es, ja. Aber es gibt Gott sei Dank auch weitere Organisationen, die sich dort einsetzen und den Mädchen helfen. Aber wir haben gesagt so, okay, wir wollen ihnen eine Plattform geben, dass man sie sieht. Sie selbst können nicht sehen, aber man wird sie sehen. Und deswegen wollen wir diesen Film produzieren und da sind wir auch dran. Wir sind jetzt auch in Gesprächen mit Judo-Organisationen, um auch hier nochmal Gelder zu, eventuell Spendengelder zu bekommen durch den einen oder anderen Weg. Denn natürlich ist es gerade in der jetzigen Zeit nicht einfach, um Spenden zu bitten. Weil natürlich sagt jeder, ja, weißt du, ich verliere hier gerade meinen Job, tut mir leid, aber schön, dass du das machst. Aber das ist jetzt gerade leider nicht mein Thema. Und da gucken natürlich auch viele weg. Ist einfach so.
Und wo kann man sich denn informieren für alle, die das, die zuhören und die das vielleicht spannend finden?
Wir haben eine Seite bei Better Place, betterplace.me/blindblackbelts. Belts. Das ist unser Projekt. Das heißt Blind Black Belts, also blinde schwarze Gürtel übersetzt. Und das findet man auf dem Forum Better Place. Und ja, und da freuen wir uns natürlich über jede Spende, so klein sie auch ist. Also, denn jeder Euro zählt wirklich. Also ich habe natürlich auch meine arme Familie schon genötigt, irgendwie Weihnachten und Geburtstag. Nein, ich brauche nichts. Ich brauche nur irgendwie eure Zuwendung, Hilfestellung für das Projekt. Und ich habe eine ganz tolle Familie, die mich da wahnsinnig unterstützt. Und auch ganz tolle Freunde, die gesagt haben, hey, ich tue nichts. Aber wenn du was tust, dann ist das, hilft das meinem Gewissen irgendwie, dass etwas getan wird. Und du bist halt der Motor. Mhm. Und das gehe ich jetzt an.
Jetzt klang ja vorhin so ein bisschen durch, nicht, dass du dich über Corona hinwegsetzt, so würde ich das nicht sagen, aber nein, du hast ja gesagt, du reist und guckst trotzdem, dass es innerhalb der Regeln möglich ist. Siehst du Zeitfenster, siehst du Möglichkeiten, wie das jetzt trotzdem in die Wege geleitet werden
kann? Also ich sag mal so, im Moment ist die Situation in Indien so, dass selbst meine indische Mitarbeiterin, die hier in Berlin lebt, mit der ich das Projekt und ihrem Mann zusammen realisiere, die auch sag ich mal, ganz andere Visa kriegen, als ich es bekomme. Die kriegen im Moment keine Genehmigung. Die kriegen eine Genehmigung, nur zu reisen, wenn es den Eltern so schlecht geht, dass sie Pflegefälle sind. Im Moment können wir nicht reisen. Aber sobald das wieder aufgehoben ist, sitzen wir im Flieger und fliegen dahin, weil wir haben den Mädchen ein Versprechen gegeben und dieses Versprechen wird eingehalten, wann auch immer das passiert. Und irgendwann werden auch die Impfungen soweit sein, dass wir wieder in das Land können oder wie auch immer die Regeln sind, dass wir rüber können. Weil ich habe keine Angst. Und ich werde auch reisen, wenn auch immer noch das Virus in Indien ist. So, Punkt. Ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe und das so sehen das meine Mitarbeiter auch. Der Film ist wichtig und dieser Film wird gemacht. Wann auch immer es möglich ist, wird dieser Film gemacht.
Sehr schön.
Und daran planen wir gerade.
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Also ich bin schon irgendwie ganz, ganz beglückt darüber, was du alles...
Ja, ich habe schon gedacht, diesmal brauchen wir auf jeden Fall Kapitelmarken.
Wir haben ja auch viele jüngere Zuhörer, Hörerinnen. Kannst du denen irgendwas mitgeben?
Oh, das ist immer
macht
so.
Macht kein Kaffee auf.
Ja, genau, das hatte ich schon gehört. Macht kein Kaffee auf, Mädels. Lass das nach.
Naja, vor allen Dingen nicht parallel, ne, zu fünf anderen Sachen.
Ich sag mal so, es kommt natürlich immer drauf an, in welches Umfeld man reingeboren wurde, was man für Eltern hat, die einen unterstützen, was für jeder hat zu irgendeinem Zeitpunkt jemanden gehabt, der einem einen Tipp gegeben hat oder Hilfestellung gegeben hat.
Das müssen nicht die Eltern sein, ne?
Das müssen überhaupt nicht die Eltern sein. Manchmal sind die Eltern auch gar nicht der richtige Ansprechpartner, weil sie meinen, das wäre doch gut, jetzt machst du erstmal eine schöne Ausbildung oder du studierst mal das, das ist doch gut. Sondern ich sage immer, folgt eurem Herzen und hört auf eure innere Stimme, was ihr wirklich wollt. Und wenn ihr etwas anfangt und das Gefühl habt, das ist es nicht, das macht mich nicht glücklich, dann hört hin und erfindet euch neu. Es gibt so viele Möglichkeiten, auf dieser Welt irgendwie glücklich zu werden. Nicht jeder muss meinen Weg gehen, sondern jeder muss seinen eigenen Weg gehen und diesen eigenen Weg finden. Und in dem Moment, ihr seid eigentlich in allem gut, in dem Moment, wo ihr glücklich seid und könnt die Welt bewegen. Und darauf müsst ihr hören. Das, was euch Spaß macht.
Sehr schön.
Das werde ich meiner Tochter auf jeden Fall nicht vorspielen. Der habe ich nämlich gesagt, was sagt dein Bauchgefühl, was sagt dein Gefühl? Und seitdem, oder du musst immer auf dein Gefühl hören. Und dem sagt sie, Mama, mein Gefühl sagt, die Linsensuppe ist nicht gut für mich. aber ja, vielen, vielen Dank. Das ist großartig.
Herzlich gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Caesar ist schon zur Seite gesprungen und kramt die, macht mit, holt die Schale raus.
Bisschen reinigen.
Yes. Bisschen reinigen.
Salbei.
Oh, was hast du, Palo Santo auch noch dabei?
Ja, ja, ich war shoppen.
Du warst shoppen, ich sehe schon, es ist alles völlig neu.
Ja, ja.
Palo Santo mache ich ja momentan immer an. Ich finde, es riecht fantastisch.
Oh, was ist das? Das kenne ich nicht.
Ach, guck mal, dann es ist es. So ja, wahrscheinlich geht da relativ schnell der Alarm los, weil es raucht recht ordentlich. Hast du etwas, was du befeuern möchtest oder etwas, was du ins Feuer geben magst?
Das machen wir ja immer zum Schluss.
Mhm. Was wir ins Feuer geben magst.
Was du meinst, ins Feuer geben machst, aber ich mag ja auch dieses, was du befeuern willst. Also wie auch immer die Glut dann für dich arbeitet. Entweder du lässt was los oder du willst irgendwas befeuern.
Also ich würde sagen, dass wir alle ganz bald einfach wieder ein Stück Normalität wiederfinden und dass wir dem Virus den Garaus machen.
Naja, ja.
Okay, und ja, und dass einfach jeder wieder sein Leben zurückfindet.
Ja.
Oder in sein Leben.
Wir müssen schnell sein, Caesar.
Dann machen wir vielleicht nur so, ne?
Mhm. Vielen Dank. Schon wieder ausgegangen.
Es brennt. Es brennt. Knurrt gleich mein Bauch. Das heißt, ich soll was essen.
Entspannst.
Da geht die Tür auf. Vielen, vielen Dank, Steffi, dass du da warst, dass du das geteilt hast.
Ja, herzlichen Dank.
Und,
hat Spaß gemacht.
Ich werde mir von dem sprühenden Funken auf jeden Fall etwas mitnehmen. Ja, ich finde das sehr beeindruckend, was du schon alles gemacht hast und ja, mit welcher Kraft und mit welchem Mut du durch die Dinge gehst.
Dankeschön.
Vielen Dank.